Hoffmanns Küche. Der politisch-kulinarische Podcast mit Sophia Hoffmann. Live und in Farbe aus Berlin-Friedrichshain, aus der Küche von Sophia Hoffmann. Großartige Gäste, köstliches Essen und spannende Gespräche.
Die heutige Folge wird von Mani Bleuel unterstützt. Vielleicht kennt ihr die Oliven- und Olivenölprodukte aus eurem Bioladen bereits. Das von österreichischen Auswanderern gegründete Familienunternehmen ist ein Bio-Pionier, der seit über 40 Jahren Oliven und Olivenöl herstellt und damals das erste ökologisch erzeugte Olivenöl Griechenlands hatte. Mittlerweile ist die nächste Generation, die Geschwister Felix und Julia, in der Geschäftsführung aktiv und dieses Jahr haben sie erstes eigenes Pionierprojekt ins Leben gerufen, der Küchenheld, ein 100% natives Olivenöl. Bei Olivenöl unterscheidet man die Güteklassen, natives Olivenöl extra und natives Olivenöl. Natives Olivenöl hat einen leicht höheren Säuregehalt und ist im Geschmack etwas milder. Natives Olivenöl wird oft fälschlicherweise auch als etwas minderwertig eingestuft und läuft somit Gefahr, verschwendet zu werden. Da setzt Mani Bleuel mit dem Produkt Küchenheld an. Für das 100% native Olivenöl nimmt Mani Bleuel auch Olivenöle mit leichten Fehlern und minimal erhöhtem Säuregehalt ab, die sonst in die Industrieproduktion wandern würden. Und durch die Abnahme können die LandwirtInnen einen größeren Teil ihrer Ernte kostendeckend absetzen und erfahren langfristige Sicherheit. Durch den ökologischen Anbau und die Bioverarbeitung, der Solidarität mit den LandwirtInnen, der Wertschätzung von Lebensmitteln und keiner Verschwendung bereits bei der Ernte sind Ökologie, Soziales und Ökonomie im Einklang. Der Küchenheld eignet sich hervorragend für die warme Küche, also auch zum Kochen, Backen und Frittieren. In Griechenland ist es echt ganz selbstverständlich, Kuchen mit Olivenöl statt mit Butter zu backen und auch Kartoffeln und Gemüse in sogenanntem grünen Öl zu frittieren. Herzhafte Gerichte ohne Olivenöl gibt es fast gar nicht. Fun Fact dazu: Der Pro-Kopf-Verbrauch von Olivenöl liegt bei den Griechen und Griechinnen bei ca. 15 Liter pro Jahr, während die Deutschen pro Jahr nur rund einen Liter pro Kopf konsumieren. Oder pro Mund. Das liegt daran, dass sich hierzulande irgendwie die hartnäckige Idee hält, Olivenöl dürfte gar nicht erhitzt werden, was natürlich nicht stimmt. Denn Olivenöl setzt sich zu 90% aus hitzeresistenten Fettsäuren zusammen und kann daher problemlos bis 190 Grad erhitzt werden. Gesunde Eigenschaften wie etwa die einfach ungesättigten Fettsäuren oder der hohe Vitamin-E-Gehalt bleiben erhalten. Wenn ihr das Öl also nicht über Stunden bei höllisch heißen Temperaturen erhitzt, ist das wirklich überhaupt kein Problem, sondern sogar lecker und gesund. Auf meinem Instagram-Profil gibt es übrigens ganz bald dann auch ein Rezept, wo ihr Olivenöl in einem sehr leckeren und einfachen Orangen-Rosmarinkuchen verbacken könnt. Und das Olivenöl im Teig, das gibt dem einfach so das gewisse Etwas. Außerdem findet ihr natürlich auf der Webseite von Mani Bleuel auch weitere köstliche Rezepte. Ich persönlich verwende ja Olivenöl auch jeden Abend für mein Gesicht. Ich massiere es in die leicht feuchte Haut ein und ich schwöre darauf, das ist mein ganz persönliches Schönheitsgeheimnis. Mani Bleuel ist für mich somit ein Unternehmen, das auf ganzer Linie meinem Wertekatalog deckt und dessen Produkte ich aus voller Überzeugung empfehlen kann. Natürlich auch, weil sie super lecker sind und sich vielseitig in der Küche einsetzen lassen. Das 100% native Olivenöl und alle anderen Mani-Produkte gibt es überall im gut sortierten Biofachhandel sowie auch im eigenen Online-Shop. 15% Rabatt mit dem Code SOPHIA2021, S groß geschrieben, lege ich euch nochmal in die Shownotes, im Online-Shop www.shop.mani.bio ist gültig bis Ende des Jahres. Und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Die zwei Gäste, die ich heute in meiner Küche habe, kenne ich schon ein paar Jahre. Wir sprechen auch in der Podcast-Folge darüber. Und das ist ganz spannend, weil ich habe schon so ein bisschen eine Auswahl- und Einladungsphilosophie für Hoffmanns Küche Ihr müsst euch vorstellen, ich kriege auch total oft so proaktive Anfragen von Unternehmen, von Einzelpersonen, die ich überhaupt nicht kenne. Und ich lade eigentlich nur Menschen ein, auf deren Arbeit ich aufmerksam werde oder die ich vielleicht schon kenne, wo ich vielleicht schon sozusagen Fan bin. Und natürlich sind bei diesen Unternehmen oft auch nachhaltige Unternehmen dabei, aber ich möchte eben einfach nicht zu einem Unternehmens- oder Produktebewerbungspodcast werden. Das ist mir ganz wichtig. Natürlich gibt es einen Kooperationsspot am Anfang, aber das sind für mich zweierlei Paar Schuhe. Doch bei den beiden, die ich heute eingeladen habe, Gernot und Salem, habe ich eine Ausnahme gemacht. Die sind nämlich auch Unternehmer, aber die haben eben ein Business mit einem sehr sozialen Schwerpunkt, mit einem politischen Schwerpunkt. Die sind auch abseits von diesem Unternehmen extrem engagiert. Sie hatten letztes Jahr ein Projekt am Start, wo es um Lebensmittelgerechtigkeit ging und machen so viel mehr als nur Produkte. Und deshalb musste ich einfach mit den beiden sprechen und habe mich echt super gefreut, dass es heute geklappt hat. Und das war auch sehr lustig, weil die haben sich auch vor kurzem eine Reformküche einbauen lassen. Und wie ihr wisst, nehme ich ja in meiner Reformküche auch den Podcast auf. Und wir haben dann nach Aufnahmeschluss noch ein bisschen über Linoleum-Arbeitsplatten und Schubladen gefachsimpelt. Aber das nur am Rande. Sorry, Hashtag Werbung. Ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen in Hoffmanns Küche. Ich freue mich sehr, dass ich heute sogar zwei Gäste zu Besuch habe. Zwei Gäste, die ich schon ganz, ganz lange einladen wollte. Das ist Gernot und Salem, die zusammen Conflict Food machen. Ein tolles Unternehmen, über das wir auch gleich mehr erfahren werden. Ich sage ganz kurz, was es gibt. Und zwar, es gibt heute Reste. Nein, nicht nur. Bei mir gibt es ja Mais. Also, das heißt ja Zero Waste, ne? Nein, es gibt einen Kartoffelsalat. Da ist ein bisschen Miso-Mayo drin. Wir hatten, also wenn die Folge ausgestrahlt wird, ist natürlich schon ein bisschen später, aber wir hatten vor zwei Tagen ein Pop-up in Berlin und da sind so ein paar Komponenten übrig geblieben und da habe ich mir erlaubt, heute noch ein paar zu servieren. Aufgewärmt, das ist ja manchmal doppelt so gut, genau. Und da ist eben die Miso-Mayo noch in den Kartoffelsalat gewandert. Dann haben wir einen Wildkräutersalat mit einem Tahini-Dressing, hier noch ein paar fermentierte rote Beete, die berühmten Brotlinge aus dem geretteten Brot, verschiedene Senfe dazu, ein bisschen Eiweiß noch, weil das ist auch sehr lecker. Und genau, und es gibt noch einen Nachtisch. Also hebt euch ein bisschen Hunger auf. Und da gibt's so ein Trifle aus Schokoküchlein, Kokosjoghurt und einem Pfirsichkompott. Genau. Gut, wir fangen an. Schön, dass ihr da seid erstmal. Vielen Dank. Und ja, wir kennen uns jetzt auch schon ein Weilchen.
Eine ganze Weile. Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne.
Wir
genau.
Tut, die Einladung.
Tut euch auf. Wie gesagt, okay. Das ist die Challenge. Ihr könnt versuchen, nebenher zu essen. Ich werde euch dann nur mit Fragen unterbrechen.
Wir werden hier einfach nur essen und schmausen und
sehr gut.
Und versuchen, die genau. Antwort zu stehen.
Genau, genau. Also hier kannst du dir verschiedenen Senf dazu tun, wenn du magst. Ja, genau. Wo fangen wir an? Ich würde sagen, wir reden erst kurz über eure eigene kulinarische Prägung vielleicht und mit was Essen ihr so aufgewachsen seid. Und dann schwenken wir über zu eurem Unternehmen. Und das hat ja auch ganz viel mit Essen und auch mit Trinken zu tun. Tee und so weiter. Genau, Gernot, du bist Österreicher?
Ich bin Österreicher, wie du an meinem Dialekt vielleicht schnell hören wirst können, bin ich aus Österreich. Ich bin aus dem Süden Österreichs, aus Kärnten, dort bin ich aufgewachsen und habe dann, sobald ich 18 war, viele Jahre in Wien gelebt und bin jetzt seit, ich glaube, 10 Jahren in Berlin.
Ja, ja.
Ja, und in Kärnten in Österreich aufwachsen, ist die Kulinarik natürlich auch eine ganz besondere, ganz spezielle. Es ist viel Fleisch am Tisch gewesen damals. Viel Knödel, viel bäuerliche Spezialitäten, Kasnudel, die du
genau,
ja auch ab und zu in deiner Repertoire
genau,
hast.
Genau, die Kärntner Kasnudeln. Ich bin ja, also ich habe ja tatsächlich einen Bezug dazu, weil wir wirklich jedes Jahr nach Kärnten gefahren sind, als ich ein Kind war. Aber das stimmt schon. Also ich war
Interessanterweise, da war ich noch weit davon entfernt, irgendwie vegetarisch oder vegan zu essen, hatten wir ein paar Mal eine Freundin von mir mit dabei. Und die war in den 80er Jahren, also die ist quasi schon in einer vegetarischen Familie damals aufgewachsen. Das heißt, die war schon immer vegetarisch. Und deshalb weiß ich natürlich, dass das für sie auch immer so eine Challenge war, wenn wir essen gegangen sind. Beziehungsweise, gut, vegetarisch ging es noch. Die hat halt immer einen gebackenen Emmentaler oder Kaiserschmarrn gegessen. Das war es eigentlich so. Aber gab es da irgendwie so ein Lieblingsgericht bei dir so als Kind?
Ja, du hast jetzt den Kaiserschmarrn erwähnt. Das ist natürlich nie falsch, ein Kaiserschmarrn. Das ist auf jeden Fall auch eines meiner Lieblingsgerichte. Ja. Mache ich viel zu selten jetzt, wo du es gerade erwähnst.
Ja. Yeah.
An der Kärntner Küche gefiel mir immer auch gut die frischen Zutaten, zum Beispiel die frischen, frisch gefangenen Forellen oder frisches Fleisch vom Bauern. Das war alles sehr nahbar und unmittelbar zugänglich. Das ist jetzt hier in meiner Berliner Küche natürlich schwierig, so derart frische Zutaten zu bekommen. Mhm. Das vermisse ich ein bisschen.
Mhm. Mhm. Du hast auch in Wien gewohnt. Ich habe ja auch in Wien gewohnt. Mhm. Wie lange bist du jetzt schon in Berlin?
Seit 10 Jahren. Mhm. Und davor hatten wir uns sicher in Wien irgendwo mal auf irgendeiner Party getroffen.
Bestimmt, weil ich bin jetzt seit 12 Jahren okay. In Berlin. Also genau, da gab's sicherlich Überschneidungen. Ja, es ist interessant. Also ich merke ja immer auch sehr stark so, also ich würde auch auf jeden Fall sagen, dass mich auch die, ja wie soll ich sagen, auch die österreichische Küche auch total, ich meine gut, Bayern, Österreich, alpenländische Küche, das überschneidet sich ja alles sehr stark. Ne? Und Mehlspeisen ist natürlich auch was, womit ich jetzt schon aufgewachsen bin und so. Ich sag's immer so, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl beim Wein trinken, das hat mich irgendwie, also weil ich komme ja aus München ursprünglich, das heißt, ich bin sehr mit Bier aufgewachsen natürlich und bin dann, glaube ich, in Österreich eher so zur Weintrinkerin geworden. Was kannst du irgendwas ausmachen, was dich dann in Berlin kulinarisch nochmal so geprägt hat oder nicht oder abgestreckt hat?
Gut, ich erinnere mich gut an eines meiner ersten Einladungen hier in, das war nicht in Berlin, das war in Brandenburg, war ich mal beruflich, hatte ich beruflich zu tun und wir waren eine große Gruppe von Architekten, die hier geladen waren und es gab an dem ganzen Nachmittag, in dem wir dort dieses Meeting hatten, ein Glas, einen Krug Wasser, einen wunderschönen Krug Wasser, einen schön getöpferten Krug. Mit einem Leinentuch drüber, also wirklich sehr Insta-tauglich, aber mehr gab es nicht. Also, das,
also gar nichts.
Gar nichts.
Snacks
gar nichts, nee. Und das hat so ein bisschen so für mich so den Eindruck erweckt, dass die Gastfreundschaft anders definiert wird, als ich es jetzt aus dem österreichischen Süden oder aus Italien zum Beispiel kenne. Gastfreundschaft wird hier ein bisschen anders gelebt. Mhm. Mhm. Ein bisschen zurückhaltender. Vielleicht trotzdem gleich herzlich, aber mit weniger
Bomben. Weniger sich biegenden Tischen.
Genau.
Ja. Das ist interessant, da muss ich erstmal drüber nachdenken. Aber ja, ist immer so schwer zu sagen, weil ich habe dann so das Gefühl, jetzt so im privaten Kontext bin ich halt auch mit so vielen unterschiedlichen Leuten von überall dann wieder befreundet, ne? Dass ich das, glaube ich, gar nicht so festmachen kann. Aber ja, spannender Aspekt. Ja, ja Salem, und mit was von der Küche bist du aufgewachsen? Oder wo bist du aufgewachsen?
Ich komme ursprünglich aus Niedersachsen.
Ja.
Sind die Servietten auch zum Saubern?
Ja, natürlich. Nein, natürlich.
Okay.
Bitte.
Also das ist nicht dekorativ.
Das kann man heiß waschen. Ja,
ich komme ursprünglich aus Niedersachsen und habe afghanische Wurzeln. Mhm. Meine Eltern sind in den späten 50er Jahren nach Deutschland gekommen, haben hier studiert und ja, sind hier geblieben. Und es gab im Grunde genommen immer nur afghanisches Essen. Und die afghanische Küche ist sehr ausgeprägt, sehr variantenreich. Du sagst ja immer nur, es gibt nur 3 Gerichte, was aber nicht stimmt.
Das ist jetzt aber interessant. Wie kann das sein, dass du sagst, es ist variantenreich?
Ich weiß nicht, ob er mich damit ärgern will.
Sind das Schwerpunkte, die Gerichte, die du meinst? Also
Also in afghanischen Restaurants gibt es immer so diese zwei, drei Klassiker, ja, und nicht viel mehr. Wahrscheinlich ist dann in den Tiefen der Kochkunst in Afghanistan noch viel, viel mehr zu essen und aufzutischen.
Das stimmt. Also es ist sehr viel Reisgerichte. Mhm. In den unterschiedlichsten Variationen. Und also Reis ist, also was hier die Kartoffel ist, ist in Afghanistan der Reis. Mhm. Obwohl witzigerweise in Afghanistan überhaupt gar kein Reis angebaut wird. Also
echt?
Also es gibt ganz minimal kleine Regionen, wo Reis angebaut wird, aber das Gros des Reises kommt aus anderen Ländern. Mhm. Und viel Gemüsegerichte auf jeden Fall und natürlich auch Fleisch. Also Fleisch ist ein Thema gewesen, auch in der Vergangenheit. Ich esse jetzt weniger Fleisch, seitdem ich in Berlin bin und seitdem wir uns auch kennen. Aber das war so, ich mag die afghanische Küche. Also wenn ich vor der Entscheidung mal stehen müsste, müsste ich jetzt für den Rest meines Lebens für eine Küche entscheiden, dann würde ich tatsächlich die afghanische Küche.
Vielleicht,
weil ich damit auch groß geworden bin, aber ich mag es auch, weil es sehr bunt ist. Was nicht so spannend ist, und das finde ich so generell in der asiatischen, orientalischen Küche, gibt es wahrscheinlich jetzt einen Aufschrei, wenn ich das sage, aber die Nachtisch- und Dessertkultur ist so ein bisschen langweilig und einseitig. Da finde ich schon irgendwie die europäischen Desserts von Frankreich, Deutschland, Belgien schon.
Oft sehr süß auch, oder?
Ja, genau. Ja. Sehr süß, sehr zuckrig mit Sirup und das ist nicht so ganz meins. Und ich finde hier zum Beispiel jetzt so französische Patisserie oder so deutsches Backwerk, deutsche Backwerkkunst und Konditoreikunst schon auch sehr angenehm und spannend.
Das heißt, so würdest du es kombinieren?
Ja,
süßen Sachen gerne was Deutsches?
Ja.
Aber das heißt, was ist ein typische Niedersachsen jetzt so zusätzlich, wenn du jetzt nicht zu Hause Essen bekommen hast?
Weiß in gar Niedersachsen?
Nicht, was sind da so die Spezialitäten?
Das weiß ich gar nicht. Also zu Hause gab es tatsächlich, weil meine Mutter nicht so viel Lust hatte, was zu kochen, gab es deutsches Essen.
Okay. Ah ja, verstehe. Also es gab schon auch deutsches Essen.
Das irgendwie so. Okay. Genau, da gab es irgendwie. Weiß ich, irgendwie mal Sauerkraut oder Pfannkuchen und Kohlrouladen und überhaupt Rindsrouladen und so eine Geschichte.
Ah ja,
obwohl Rindsrouladen schon ein bisschen aufwendig. Aber tatsächlich ist Afghanistan.
Ich wollte gerade sagen, wenn man gerade keine Zeit auch hier auf eigene Rindsrouladen.
Das ist ein schlechtes Beispiel. Also generell ist afghanische Küche echt auch aufwendig.
Das muss lange schmoren.
Ja.
Ist viel Arbeit dahinter.
Und es ist auch immer sehr üppig gedeckt. Also
nicht so die schnelle 15-Minuten-Küche.
Nee, gar nicht. Und wenn auch mal Freunde zu Besuch waren, zufällig oder nach der Schule, haben die sich auch mal gewundert. Also, wie habt ihr jetzt Besuch? Wieso? Nee, das ist jetzt eigentlich unser normales Mittagessen. Es kommt keiner noch. Du bist halt da. Aber
wie ist es denn? Also frage ich mich natürlich sowieso gerade in Kulturen, wo eben Gerichte oft so aufwendig und so lange kochen müssen. Wird dann nicht schon auch einfach mehr gekocht und dann wird es halt auch öfter mal gegessen?
Es wird öfter gegessen.
Meal Prep quasi.
Wurde auch viel eingefroren tatsächlich. Viele Sachen kannst du einfach super einfrieren, so Soßen oder... das stimmt schon. Oder es wird dann halt einfach mal 2 Tage oder gegessen oder etwas...
Cool. Und wann bist du nach Berlin gekommen?
Vor 14 Jahren.
Auch schon ein bisschen.
Hat mich in die Großstadt getrieben. Und das war eine sehr gute Entscheidung. Ich will das auch gar nicht missen.
Sehr gut. Das kann ich unterschreiben. Ja. Darauf möchte ich mit meinem Mineralwasser anstoßen.
Auch
wie auch die Zeit vergeht, oder? Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich kann das immer gar nicht klar. Also ich habe ja im Verhältnis dazu nur 5 Jahre in Wien gewohnt. Und diese 10 Jahre, die ersten 10 Jahre in Berlin sind so irrsinnig schnell irgendwie vergangen. Und ich kann das immer noch gar nicht glauben, dass ich doch schon über ein Jahrzehnt irgendwie dann hier bin.
Ich finde es auch verrückt, vor allem wenn man sieht, wie sich Berlin in den letzten 10, 15 Jahren einfach auch gewandelt hat.
Total.
So, und verändert hat einfach auch.
Auch kulinarisch.
Auch gut, das nochmal dazu zum Positiven. Mhm. Ja, also vor 15 Jahren war tatsächlich Berlin eher so kulinarisches Brachland, war echt nicht so viel. Und jetzt ist es schon ziemlich auf ziemlich
total. Niveau. Und ich glaube, das ist, also wir werden dann gleich überschwenken zu Conflict Food und wie es dazu kam. Aber für mich ist das schon auch wie soll ich sagen? Ich meine, natürlich gibt es auch Sachen, die mich an Berlin nerven, ne? Und Großstadt gibt es immer Sachen, die irgendwie der Verkehr oder irgendwas, was einem offen, oder wenn Leute doof sind, gut, Leute können überall doof sein. Aber zum Beispiel bei mir, also dadurch, dass ich in diesem Bereich Food arbeite und einfach hier so viel spannende Dinge passieren oder auch im Nachhaltigkeitskontext so viel coole Sachen passieren, ist das ja natürlich auch ein Teil von der Motivation, warum ich hier gerne lebe irgendwie, weil das beruflich halt auch einfach super, super spannend ist. Das ist wahrscheinlich bei euch auch, auch kein so unwesentlicher Teil, ne?
Nee. Also ja. Berlin ist sicherlich, was das anbetrifft, auch nochmal so ein Beschleuniger oder ein Motivator.
Ja,
also,
ja, ja.
Weil es einfach einen mega Austausch gibt mit anderen.
Ja, ja. Aber jetzt muss ich ja fragen, ihr habt ja davor was ganz anderes gemacht, oder?
Wir haben beide ganz was anderes gemacht, genau. Ja. Ich habe als Architekt gearbeitet, viele Jahre, 10 Jahre vorher.
Ja, ja, ja.
Ganz eine andere Branche, ganz ein anderer rauer Wind weht in dieser Branche. Und jetzt merke ich, dass in der Foodbranche die Stimmung eine ganz andere ist. Die Leute sind viel herzlicher, man ist viel, viel näher beieinander, man kümmert sich so ein bisschen um den anderen, man hat so die Szene im Blick, man kennt sich und man ist fördernd und unterstützend zueinander, untereinander. Und wenn ich mich an die Architekturbranche zurückerinnere, da klagt nur einer den Nächsten und es ist nur eine ungute Situation. Mhm. Ich denke gar nicht gern zurück.
Mhm. Was hast du
ich komme eigentlich
vor deinem Leben als Food-Unternehmer gemacht?
Ich habe jahrelang in der Event- und Marketingbranche gearbeitet. Mhm. Also erst ganz lange, viel lange Fashion, im Verkauf und dann im Einkauf auch. Und war auch viel im Ausland und dann lange für Agenturen gearbeitet im Bereich Marketing und Event.
Mhm.
Und dann in Berlin auch in dem Bereich gearbeitet. Und dann fadet das so langsam aus und dann kamen wir ja dann auch schon zu vor genau 5 Jahren jetzt.
Mhm. Genau, ja. Ihr habt nämlich Jubiläum.
Yes.
Gratulation.
Wir haben Geburtstag.
Sehr gut. Jetzt, genau, vielleicht sagen wir einmal kurz für die Menschen, die es jetzt wirklich noch nicht mitbekommen haben, was Conflict Food einfach ist. Elevator Pitch von euch kurz in 20 Sekunden.
Oh,
okay. Nein, oder in 2 Minuten.
Das wird auch
erst runteressen. Nein, aber vielleicht mal kurz sagen, also ich kann es auch sagen, aber ihr könnt es, glaube ich, besser sagen.
Wer sagt, ich soll es sagen?
Ich habe meinen Mund noch voll.
Ja, siehst du? Gesagt, es ist gar nicht so einfach.
Ja, also Conflict Food, Gernot und ich reisen in Kriegs- und Konfliktregionen und bauen Handelsbeziehungen auf zu Agrar-, also kleinbäuerlichen Strukturen, Kollektiven. Und die Idee ist, über Handel vor Ort Strukturen zu stärken, ganz im Sinne von Trade, not Aid. Wollen wir gemeinsam mit den Menschen dort einen Weg aus der Armut zeigen, neue Perspektiven aufmachen, über den Handel neue Absatzmärkte öffnen und vor allem auch ein Stück weit Fluchtursachen an der Wurzel bekämpfen. Mhm. Das machen wir ungefähr seit 5 Jahren und das ist so die Grundidee von Conflict Food. Aber es gibt noch eine weitere Komponente. Wir wollen jetzt nicht nur in den Ländern, die wir bereisen, was bewirken, sondern auch mit unseren Produkten und mit Events auch hier den Menschen zeigen, so in den Ländern, die wir bereisen, gibt es mehr zu entdecken als Krieg und Konflikte, sondern es gibt eine Esskultur, es gibt eine Gastfreundschaft, es gibt überhaupt generell eine Kultur und eine starke menschliche Komponente, einen Alltag. Und das versuchen wir auch mit Conflict Food zu transportieren und ein Stück weit auch zu zelebrieren.
Wie kamst du der Idee?
Ja, das ist eine gute Frage.
Also ihr habt ja mit einem Produkt angefangen.
Genau,
wir haben
mit einem Produkt angefangen.
Es hat genau vor 5 Jahren begonnen, im Mai 2016.
Mai 2016 war dann Markt.
Wir haben den Markt dann dort, stimmt. Davor hatten wir eine Reise durch Afghanistan gemacht, ursprünglich mit einer ganz anderen Intention. Wir hatten NGO-Projekte besucht in Kabul und hatten dort gehört, dass es in Herat, also im Westen des Landes, eine Gruppe von Frauen gibt, die Safran anbauen und die vorher noch Opium, also Schlafmohn, angebaut hatten. Ja, und das war so eine crazy Story für uns, dass wir gesagt haben, wir fahren da mal rüber, schauen uns das an. Das war im Spätherbst, Oktober, November, als wir dort waren. Und dann standen wir auf den Feldern, es wurde geerntet, es wurde eingebracht in die Lehmhäuser. Es wurden diese Kokosblüten gepflückt, wir haben mitgeerntet, haben uns da eher ungeschickt angestellt. Weil das ist wirklich wahnsinnig, wahnsinnig viel.
Sehr ungeschickt.
Deshalb ist ja der Saft dann auch so toll.
Genau.
Ja. Mhm. Siehst du?
Ich wollte nur was ergänzen.
That's the challenge. Ja.
Ja.
Ja, dann war
genau, wir waren in Afghanistan, haben dann ungefähr 2 Wochen in Herat verbracht, das ist im Westen des Landes, bei diesem Frauenkollektiv. Mhm. Haben wirklich tiefe Einblicke bekommen in ihr Leben, in ihre Arbeit, in diese Geschichte, diesen Umstieg, wie sie es überhaupt geschafft haben. Haben dort auch eine deutsche NGO besucht, die die Frau unterstützt hat bei diesem Projekt, mhm, und Agrarwissenschaftler, die auch die supportet haben. Und waren so angetan und begeistert von der Geschichte dieser Frau und von ihrem Mut, das überhaupt zu machen. Mhm. Und wieder allen Widerstands und dass wir gesagt haben, hey, das ist so eine tolle, spannende Geschichte, wir würden die gerne erzählen und euch Safran abkaufen, habt ihr genug, können wir euch da was abkaufen, und denn wir würden gerne diesen Safran verkaufen und eure Geschichte erzählen und die, mhm, Geschichten, die wir noch so in Afghanistan erlebt haben, waren ungefähr 1 Monat da. Mhm. Und das war so quasi die Geburtsstunde von Conflict Food. Wir kamen dann hier in Deutschland an.
War das die erste Afghanistan-Reise?
Das war die erste. Also für mich war es nicht die erste, mhm, Afghanistan-Reise, also es war für Gernot die erste Afghanistan-Reise. Mhm. Für mich war es die zweite, gemeinsam mit meinem Vater, der seit vielen Jahrzehnten ehrenamtlich als Arzt in der humanitären Hilfe ist. Und das, mhm, war so 2015, 16 so die Aufforderung von uns, die Bitte, so ihn zu begleiten. Mhm. Und wir haben gesagt, okay, mhm, gerne. Mhm. Und die Reise war also ganz anders intendiert. Und, mhm, dort haben wir dann eher zufällig erfahren, so, mhm, oh wow, okay, die Frauen, das Kollektiv, der Umstieg, super spannend, was ist das eigentlich, lass uns da hin.
Ja.
Ja. Ja, und das war, und dann kamen wir hierher und wussten nicht so genau, was machen wir jetzt mit dem Safran, und haben dann relativ schnell so also Wettbewerben unser Konzept eingereicht und haben dann irgendwie auch so einen Start-up-Preis gewonnen und ein Stipendium für Sozialunternehmer, mhm, ein 9-monatiges im Social Impact Lab, und das hat alles dazu geführt, dass wir gesagt haben, okay, das scheint irgendwie eine gewisse Resonanz zu geben, es gab auf einmal ein gewisses Medienecho, mhm, auf das, was wir tun, dass wir sagen, okay, wir hängen unsere eigentlichen Berufe an den Nagel, mhm, und machen Conflict Food. Mhm. Ganz oder gar nicht. Mhm. Ja, und dann sind wir in die Welt der sozialen Unternehmer eingetaucht.
Genau, und ich glaube, ich habe euch dann ein Jahr danach, 2017, auf der Next Organic quasi...
Nee, im selben Jahr.
War das im selben Jahr?
2016.
Ah, das war so im Herbst, genau, oder so. Ja, ja, stimmt da, oder? Ja,
spät.
So, ja. Also auf jeden Fall weiß ich, dass ich euch da, glaube ich,
du das erste... Du kamst an mit einem Blumenkranz im Haar.
Mhm. Ja,
und
ich habe okay, da so eine...
Wer ist sie jetzt eigentlich?
Ich habe da so eine Presseführung, genau, gemacht. Genau. Ich habe quasi Blogger und PressevertreterInnen da irgendwie rumgeführt. Und das heißt, ich war wahrscheinlich ein bisschen spät dran. Ich war so eine Stunde vorher da, bin so einmal über genau, das Gelände gerannt und habe mir schnell alles angeschaut. Und dann bin ich da bei euch so hängen geblieben und dachte so, ach, das ist aber cool. Und genau. Und dann kamen noch mehr Produkte, mhm, und vor allem noch mehr Länder dazu. Und das wäre jetzt natürlich meine größte Frage, weil ich meine, das klingt ja alles fantastisch, aber man muss ja erstmal die Menschen kennenlernen und diese Beziehungen aufbauen. Das ist ja wahrscheinlich fast noch größerer Teil der Arbeit, als dann jetzt irgendwie den Vertrieb aufzubauen, oder?
Das ist auf jeden Fall einer der zeitaufwendigsten Teile unserer Arbeit, die Kollektive zu identifizieren, sie kennenzulernen, den Kontakt aufzubauen, zu prüfen, ob die Qualität und Quantität der Produkte stimmt, ob die überhaupt Bock haben, ins Ausland zu verkaufen. Mhm. Auch natürlich die Frage, ob dieses Produkt, das die Bäuerinnen und Bauern herstellen, ob das überhaupt hier einen Markt hat, ob es auch uns schmeckt, ob es uns gefällt, und sowas kann man natürlich nur auf einer Reise direkt vor Ort erleben. Das heißt, wir reisen seitdem regelmäßig immer wieder nach Afghanistan, reisen nach Myanmar, nach Palästina, und mittlerweile haben wir aber auch schon so ein bisschen den Ruf in der NGO-Szene, oder man kennt uns auch schon und schlägt uns spannende Projekte vor.
Also wenn jemandem ein Produkt über den Weg läuft, dann genau, sind die Leute schon so, dann
das wäre doch das für ein Konflikt wohl. Hm.
Mhm. Ja, ich meine, das ist also, ne, das macht ja auch total Sinn. Ja.
Also das müssen wir wahrscheinlich sagen, dass das Netzwerk enorm gewachsen ist, letztens aufgeräumt und in diversen Schachteln Visitenkarten gefunden, also Hunderte. Und ich dachte, okay, wir haben schon echt viele Menschen kennengelernt und kennen sie immer noch. Und dieses Netzwerk ist wirklich sehr wertvoll für uns, weil, wie gerne schon gesagt hast, wir können immer darauf hoffen, dass jemand sich meldet und sagt, so, hey, hier ist ein spannendes Produkt, hier ist ein spannendes Projekt, kann ich euch unterstützen, vielleicht bei redaktionellen Arbeit, weil wir ja auch ein kleines Journal herausgeben mit den Produkten oder Blog schreiben. Und ja, und tatsächlich sind jetzt die letzten Reisen Myanmar und Palästina, und darf man schon das Zukünftige sagen?
Leise.
Leise. Okay. Also dann geht's nach Mosambik.
Okay.
Ja, genau. Sind über das Netzwerk entstanden, also über NGOs, die dort schon tätig sind. Wir initiieren ja keine Projekte. Wir gehen ja nicht hin, mal so, oh, super, jetzt machen wir hier Tee. Und weil der Weltmarkt nach Tee schreit, sondern das sind Projekte, die schon ewig Bestand haben, auf die Leute stolz sind, das schon seit vielen langen Jahren, Jahrzehnten teilweise ja machen, das eine Tradition hat. Und wir eröffnen denen einfach eine neue Plattform. Und das ist so unser Bestreben. Wir sind jetzt nicht so zwei Jungs aus Berlin, die jetzt denken, ach ja, super, wir zeigen euch jetzt mal hier, was man Tolles anbauen kann. Sondern so, hey, ihr habt schon ein ziemlich cooles Produkt.
Ihr baut eigentlich die Brücke.
Wir bauen die Brücke. Ja. Und das ist unser Ansatz.
So absurd das jetzt klingt, genau so läuft es in der Szene. Es wird einfach überlegt, was macht Geld, mit welchem Produkt macht man schnell viel Geld. Und dann wird eben Basilikum im Norden Myanmars angebaut, wo das Produkt überhaupt keine Geschichte und keine Tradition dort hat.
Und dann fehlt dieses, also dann funktioniert das einfach auch nicht. Ne? Und wurde dann auch nicht vermarktet, weil es einfach die Leute einfach damit sich überhaupt nicht identifizieren konnten. So.
Also ich habe eigentlich, wenn ich eure oder an eure sozusagen Geschäftsidee denke, ich habe immer so einen Spruch hier von meiner Freundin Melina, die ihr sicher auch kennt, Melina Klimbowski von Original Unverpackt im Kopf. Das war ein bisschen anders formuliert, weil die hat so, da ging es irgendwie auch um Gründen und was man, ich glaube, das war, als wir zusammen in der Jury von der Next Organic waren, hat sie halt auch eben diese Idee, dass man, dass die Welt nicht noch das 20. XY braucht, sondern dass man eher davon ausgeht, es gibt ein Problem zu lösen oder es gibt eben irgendwas, ich sehe es jetzt bei euch weniger als Problem, aber ihr wisst, was ich meine. Es gibt quasi schon was oder das Problem in dem Fall wäre vielleicht, dass man eben nur negative Nachrichten aus diesen Ländern hört und quasi was zum Positiven zu verändern. Und das finde ich so einen total schönen Leitsatz, um Unternehmen zu gründen irgendwie, um irgendwie was anders zu machen oder einen positiven Beitrag zu leisten. Und
aber auf alles andere hätte die Welt ja auch gar nicht gewartet. Es wäre ja nur die 100. Wiederholung von irgendeinem.
Das hält viele Menschen nicht davon ab. Also egal, ob im Gastrobereich oder im Foodbereich, ne, wo man dann immer denkt so, wow. Ja. Ganz kurz, ich muss jetzt ein bisschen Werbung machen. Kennt ihr das eigentlich hier?
Bio-Balkan?
Na, das ist für mich auch so ein Unternehmen, wo ich denke so, wow. Schmeckt super. Ja. Ich finde auch die Idee so toll, ne, dass die wirklich aus osteuropäischen Ländern da auch Bioanbau fördern. Auch ganz viel mit Frauen, mit Bäuerinnen arbeiten. Und es ist halt einfach super lecker.
Es ist halt einfach lecker, genau. Ja. Also da kommt alles zusammen.
Ja.
Wo kriegst du es denn hier in Berlin? Ich halte immer die Augen offen, wo es
ist. Ich habe es geschickt bekommen. Ich habe es tatsächlich geschickt bekommen. Ja, ja.
In Wien sehe ich das Produkt öfter, aber hier in Berlin noch
nicht. Ja, die sind halt über Österreich. Ne? Aber ich finde auch, müsste es hier mehr geben. Weil das war, also, ist einfach, Eiwa war jetzt nie so mein Favorite. Das könnte ich pur löffeln. Also ich finde es so lecker. Aber gut, jetzt sind wir vom Thema, jetzt sind wir von euch abgekommen. Wo waren wir stehen geblieben? Gut, bei der Notwendigkeit, das zu machen, bei neuen Produkten. Vielleicht nochmal für die Menschen, die eure Produkte noch nicht kennen. Also ihr habt es ja schon so ein bisschen erzählt. Es geht eben darum, auch mehr Informationen über die Menschen in Ländern. Also es gibt ja diese Friedenspakete. Es ist ja wie so eine kleine Zeitung. Ne? Also so, ich weiß nicht, ihr habt es auch mal so die Good News genannt sozusagen. Das heißt, es ist was auch wirklich geeignet ist. Ist auch total gut als Geschenk geeignet, wirklich für Menschen, weil es eben auch so einen informativen Aspekt hat. Ihr habt jetzt neue Verpackungen ohne Kunststoff, wo man sich online dann noch Informationen irgendwie ziehen kann, sozusagen.
Okay, Sophia, du bist ja bestens
informiert. Ja, ne?
Was soll ich jetzt hier noch erzählen? Also, genau. Es gibt die Friedensbäckchen und Friedenspakete. Mhm. Da ist unser Journal drin, das nennt sich jetzt mittlerweile aber Voices of, also Voices of Myanmar, Afghanistan, Palestine, künftig Mosambik. Und das ist immer reich bebildert, schildert über, erzählt über unsere Reisen, über die Menschen, die wir dort kennengelernt haben. Mhm. Aber es ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt von dem, was wir dort erlebt haben. Viel mehr gibt es auf unserer Website zu lesen, bebildert, Interviews mit den Menschen vor Ort, die wir dort treffen, mit den Bäuerinnen und Bauern. Und die sind sehr schön verpackt, wirklich als Geschenk geeignet, teilweise in handgearbeiteten Schachteln. Also der Safran kommt dann noch in so eine Geschenkbox mit Rezeptkarten, Infokarten. Und jetzt ist, wie gesagt, eine neue Produktlinie rausgekommen mit QR-Codes, die man dann abfotografiert. Und dann begibt man sich auf eine digitale Reise. Und die neuen Verpackungen sind zu 100% recycelbar, also aus Papier. Es hat nicht mit Kunststoff noch irgendwie in. Und das ist ein schönes Produkt und auch nachhaltig. Und das ist uns eh wichtig, dass wir immer gucken an der ganzen Wertschöpfungskette, wo können wir unsere nachhaltigen Ideen und Ansätze unterbringen, von A bis Z. Und nicht irgendwie nur am Ende und gucken, ah ja, okay, der Rest ist dann unnachhaltig, aber dann haben wir irgendwie nur auf die Verpackung geschaut, sondern betrachten das Ganze wirklich holistischer und wollen überall uns verbessern.
Jetzt ist natürlich Myanmar und Palästina momentan viel in den Medien, ne? Und auch wie wirkt sich das jetzt ganz, ganz konkret auch auf eure Handelsbeziehungen, sage ich mal, aus? Was macht das mit euch? Ich meine, ihr kennt ja auch so viele Menschen persönlich dort, ne?
Die Konflikte sind in den unterschiedlichen Partnerländern sehr unterschiedlich. Derzeit dieser hocheskalierte Konflikt in Myanmar macht unseren Partnerinnen und Partnern große Probleme. Die Handelsrouten oder der ganze Warentausch innerhalb des Landes ist komplett eingebrochen. Es gibt keinen Versand mehr, keine Möglichkeit mehr, Dinge von A nach B zu schippen, weil es diesen zivilen Ungehorsam im Land, der wird ausgeübt. Und das hat natürlich auch zur Folge, dass die Bauern jetzt auf ihren Produkten teilweise sitzen bleiben und die im Lager ja auch nicht besser werden, leider. Also wir warten de facto im Moment auf Teelieferungen, auf Kaffeelieferungen.
Tee, Kaffee,
hängt alles
Ingwer.
Ingwer, genau.
Das heißt, es ist so ein bisschen ungewiss im Moment.
Also wir müssen schauen, also Not macht erfinderisch. Und die Menschen schauen natürlich auch, dass sie ihre Produkte irgendwie exportieren können. Und wir versuchen so über Thailand vielleicht eine Route einzuschlagen. Und auch da ist wieder das Netzwerk total hilfreich. Über NGOs oder die GIZ und andere, die uns da unterstützen und fragen und gucken und umhören oder uns Samples mitbringen von neuen Teeernten und von neuen Kaffeeernten. Und so, hier habt ihr schon mal das zum Probieren und dann gucken wir später, wie wir da die größere Menge rausbekommen.
Das hat teilweise absurde Wege hinter sich. Menschen, die bei NGOs arbeiten, dort abreisen und irgendwo anders in Europa wieder es uns zusenden, die Samples.
Wow.
Das ist Myanmar, genau. Palästina ist, wie schon gerne gesagt, der Konflikt ganz anders gelagert und ist ja gerade hoch eskaliert, gerade in Gaza und auch in Jerusalem. Das sind jetzt zwei Gebiete, mit denen wir jetzt nicht direkt zu tun haben, sondern wir sind eher in Jenin, die sogenannte Kornkammer Palästinas, und dort beziehen wir das Frike her, das ist ein geröstetes Getreide.
Magst du das kurz erklären?
Ja.
Für die Leute, die das nicht kennen. Oder vielleicht danach, oder ich will dich jetzt auch nicht in dem Thema so unterbrechen.
Frike
ist. Das kennen ja wirklich viele Menschen nicht.
Frike ist ein Weizen, das wird grün, also unreif geerntet. Mhm. Das ist dann auch richtig so im Saft und auf dem Feld tatsächlich auf offenen Flammen geröstet. Und das hat ganz viele Ballaststoffe und ist auch sehr proteinreich und hat so ein ganz nussig-rauchiges Aroma. Und wenn du es kochst, brauchst du eigentlich nur auch keine Gewürze groß benutzen. Also ein bisschen Salz,
aber selbst das nicht. So
ja, das hat so einen natureigenen Geschmack. Wird seit, also in der ganzen levantinischen Küche, also Syrien, Irak und die ganzen arabischen Länder dort, der Levante, seit Jahrtausenden verwendet. Und auch in der palästinensischen Küche ist das seit vielen, vielen, vielen Generationen es war früher tatsächlich ein arme Leute essen und wird jetzt so ein bisschen gehypt so durch die neue Küche, die auch hier so. In Amerika zum Beispiel ist Frika auch so, ich mag den Begriff nicht, aber es ist so ein Superfood.
Okay, ja. Also es hat auch noch so.
Genau, es hat so.
Health Benefits.
Health Benefits, genau. Okay. Durch diese ballaststoffreiche.
Ja.
Durch diese ballaststoffreiche und Proteine und teilweise, glaube ich, sogar wird das in. Wie heißt es denn?
Es wird als Nahrungsergänzung, als Sportler-Nahrung angeboten. Ah. Quasi pulverisiert kannst du es dann in deinen Protein-Shake einrühren.
Abgefahren. Oder ja gut, das wäre jetzt ein bisschen schade.
Das wäre total schade. Das ist auch gar nicht, also wie gesagt, auch Superfood ist nicht so mein Thema. Ich weiß nicht, für mich ist jedes Food irgendwie super.
Ja. Und das hast du schön gesagt. Ja.
Und deswegen, aber das ist ein spannendes Produkt. Und das beziehen wir, wie gesagt, aus Palästina.
Ja.
Und dort die Ecke, aus dem wir es beziehen, ist jetzt nicht so
direkt betroffen.
Okay. Also aber generell haben die natürlich auch mit dem Thema der Besatzung zu kämpfen. Schon seit sehr vielen Jahrzehnten ja auch. Und wir sind immer im Austausch mit allen. Hm. Und leider, muss man auch zu sagen, ist Afghanistan ja auch seit 40 Jahren in einem Kriegs- oder kriegsähnlichen Zustand. Und wenn jetzt die Truppen abziehen werden im Herbst, also die US-Truppen, und bis zum 11. September. Tatsächlich ist es ja.
Echt?
Ja.
Das weiß ich gar nicht. Ich
habe bewusst dieses Datum gewählt, weil ja letzten Endes auch der 11. September der Grund war, warum die USA überhaupt einmarschiert sind in diesem, meines Erachtens, sehr sinnlosen Krieg. Jeder Krieg ist sinnlos, aber das war ja auch. Also, naja, und wir haben 20 Jahre da gewütet und nichts bewirkt und kommen jetzt alle zurück. Also es war eine Katastrophe, dass sie einmarschiert sind, aber es ist jetzt noch viel schlimmer, auszumarschieren und nichts zu erreichen und dem Volk sich selbst zu überlassen. Es droht natürlich, dass es eine Machtübernahme der Taliban gibt und das Ganze wieder so zurückfällt, wie wir das eigentlich schon kannten.
Mhm. Ja. Es wäre ja, stell dir mal vor, ihr hättet eins dieser Gebiete, mit denen ihr die Handelsbeziehungen aufgebaut habt, wo sich dann wirklich mal der Konflikt entspannt und beruhigt. Also das wär so schön, oder?
Ja.
So als Ziel.
Wir sagen ja auch immer, idealerweise gibt es unseren Job gar nicht und unsere Brand gar nicht.
Besser wäre es, wenn es uns gar nicht gäbe, weil das würde implizieren. Das
wie bei den Unternehmen, die so auf Lebensmittelrettung aufbauen. Ne?
Genau.
Das ist ja auch so ein bisschen so.
Das wäre, also. Gut, also nehmen wir das mal an. Wir würden natürlich trotzdem die Handelsbeziehung weiterführen.
Ja, ja, klar.
Weil wir ja auch verlässliche Partner sein wollen für unsere Partnerinnen in den Konfliktregionen. Aber klar, das wäre natürlich schön, wenn wir jetzt sagen könnten, hey, Afghanistan, super, und müssten uns vielleicht umbenennen, weil es keinen Konflikt mehr gibt.
No Conflict,
ja, genau.
Das Land könnte dann dort wieder anknüpfen, wo es in den 70ern war. Es war weltweit einer der größten Exporteure an Trockenfrüchten, an Nüssen.
Afghanistan,
genau. Das ist dann natürlich alles gegen die Wand gefahren mit Beginn des Krieges. Und heute wird in erster Linie Opium aus dem Land geschafft.
Ja, also es
und ein bisschen unseres Safrans.
An erster Stelle, was den weltweiten Export anbetrifft. Und also ich glaube, letztes Jahr wurden 10.000 Tonnen Opium geerntet und verkauft, und der Westen ist natürlich auch einer der größten Abnehmer.
Ich wollte gerade sagen, das kauft ja irgendwer.
Das kauft irgendwer, klar.
Ja, ja.
Aber das sind die selbst. Ne? Ja. Und halt, kommt auch über den Balkan tatsächlich und geht in den ehemaligen Sowjetrepubliken und bis nach Europa und weiter in die USA, und das sind halt auch Multimilliarden-Dollar-Geschäft, aber davon hat der Bauer in Afghanistan am Ende ja nichts. Der kriegt relativ wenig für sein Kilo Opium. Also der kriegt 300, 400, 500 Dollar für ein Kilo Opium. Wenn es die Landesgrenze überquert, ist der Preis schon gestiegen auf 3.000. Und der Straßenpreis in Kanada und USA liegt zwischen 40.000 und 60.000. Also so wenn man das als Wertschöpfung bezeichnen möchte, dann findet die nicht in Afghanistan statt. Also das ist ganz interessant. Und,
Was hat dieses Frauenkollektiv, mit dem ihr angefangen habt, mit dem Safran, die haben das aus Eigeninitiative damals begonnen?
Ja.
Was ist da der Hintergrund? Also das muss man ja auch erstmal schaffen, sozusagen diese Initiative zu ergreifen, wenn man in so einem System ist.
Vor allem in
beide haben den Mund voll.
Vor allem auch als Frau, das ist natürlich... Wir konnten es selber auch gar nicht glauben, dass das überhaupt möglich ist, erst als wir sie besucht haben und Teil dieses Ernteprozesses waren und ihre Energie, ihre Power und ihr Selbstbewusstsein wirklich sehen konnten. Das hat mich damals so geflasht, das hat mir so imponiert. Das war auch, glaube ich, mit der Grund, warum wir gesagt haben, lass uns diese Geschichte erzählen, lass uns daraus unsere Zukunft schneidern, gemeinsam mit diesen Frauen.
Also ein Stück weit wollten die Frauen ja auch aus diesen mafiösen Strukturen ausbrechen. Mhm. Und sich eine eigene Existenz aufbauen. Und da gab es natürlich Widerstand im Dorf auch. Und es gab auch Widerstand bei den Männern. Und die wollten nicht, dass das passiert. Es wurde dann eine Schura, ein sogenannter Rat, einberufen. Und es wurde eine Schura, eine Frauenschura gebildet. Und es wurde dann es gab ganz viele Mediationssitzungen, bis sich dann alle dazu entschlossen haben, okay, was machen wir? Weil da war dann die Voraussetzung dafür, so, okay, wir aktivieren oder fragen einfach die ärmsten Familien im Dorf, ob die Frauen aus der jeweiligen Familie Lust haben, an diesem Projekt teilzunehmen. Mhm. So, und dann hatten die natürlich auch nicht das Know-how dafür, wie sie jetzt auf Safran kommen. Da gab es eine NGO auch, die sie in diesem Vorhaben unterstützt haben. So, und das war eine deutsche NGO und es gab dann einen Agrarwissenschaftler der Uni Herat, die Frauen dann auch begleitet hat bei diesem ganzen Prozess, und so ist das entstanden. Mhm. Und jetzt bauen die das seit ungefähr 10 Jahren, bauen die da Safran an. Mhm. So einen Dreh. Und machen das selbstverwaltet und völlig unabhängig, haben ihr eigenes Geld, und ist auch so eine Erfahrung vieler NGOs. Also, wenn die Frauen das Geld verwalten, dann kann man davon ausgehen, dass das Geld auch da ankommt, wo es auch ankommen soll. Im Vergleich zu, wenn es Männer verwalten, landet das leider dann eben nicht da, sondern wird halt verschwendet und ausgegeben und eben kommt nicht der Familie oder der Dorf oder überhaupt der Gemeinschaft zugute.
Der Gemeinschaft, ja.
Und das machen die jetzt seit so vielen Jahren und haben noch ein paar andere Projekte da. Es ist jetzt nicht nur Safran ist so, sag ich mal, das Lukrativste, aber es gibt auch Gemüseanbau und es werden nicht Erzeugnisse weiterverarbeitet und... Was gibt's denn noch?
Sie haben sich toll organisiert. Sie haben einen Beauty-Salon, sie haben einen Friseursalon, sie haben Fotografielabor, lauter Dinge, auf die sie Bock hatten. Haben
also
sie
einfach sich eine dort, Infrastruktur.
Genau, die haben sie sich selber aufgebaut, gewählt und aufgebaut.
Weil das ist ja dann so der Punkt, ne? Wenn dann einfach mal irgendwie eine Existenzsicherung irgendwie aufgebaut wird, dann kann ja auch sich einfach die Infrastruktur ganz anders entwickeln.
Und all diese positiven Beispiele haben letzten Endes ja dann auch alle überzeugt und so, gut, das ist jetzt nicht irgendwie so eine dumme Idee gewesen, ohne Hand und Fuß, sondern das hat tatsächlich was gebracht.
Mhm. So. Ja. Die menschlichen Begegnungen, die euch am meisten beeindruckt haben bei euren Reisen oder in diesem Aufbau der Handelsbeziehungen, sind da so bestimmte Sachen hängen geblieben, die einfach besonders im Gedächtnis geblieben sind?
Wir hatten heute schon mal das Stichwort Gastfreundschaft.
Ja.
Das ist auf jeden
Fall. Oh ja, der Vergleich der Gastfreundschaft in Brandenburg und bei den Architekten. Jetzt bin ich gespannt.
Brandenburger schalten jetzt alle ab.
Okay.
Also gerade auch in Afghanistan ist es ja eine unfassbar reiche und aus dem Vollen schöpfende Gastfreundschaft. Und auch wenn man glaubt zu sehen, dass vielleicht jetzt der eine oder andere gar nicht die finanziellen Mittel hat, es wird trotzdem aufgetischt. Als Gast ist man König und es wird ein Gericht nach dem anderen landet auf dem Tisch. Und es wird stundenlang gemeinsam gegessen und gesprochen. Das ist unglaublich beflügelnd und wunderschön, auch Teil davon sein zu dürfen.
Also das ist wirklich beeindruckend, die afghanische Gastfreundschaft. Also jetzt unabhängig davon, dass ich afghanische Wurzeln habe, aber es ist unglaublich, wie gastfreundlich die Menschen sind. Und auch wirklich, wenn wir zu Besuch waren bei Menschen, die jetzt nicht so viel Geld hatten, wurde wirklich toll gekocht. Und das Ganze wurde sehr zelebriert und also Essen und Zusammenkommen und am Tisch sitzen und die Familie und Freunde und Verwandte und ach, da kommt noch jemand. Und
ja, also auch die soziale Komponente, ja, nicht total. Nur das Essen, ne, sondern auch die soziale Komponente.
Sehr, sehr ausgeprägt. Und wie oft, also das, was ich aber auch wirklich ganz oft erlebe, wir waren zwischendurch ja auch im Ramadan, glaube ich mal, in Afghanistan, wo es dann wirklich so kurz vor Sonnenuntergang war und wirklich jetzt, wo Fastenbrechen ist jetzt angesagt, wir haben keine Datteln, das machen wir jetzt und wirklich dann mit dem Taxi gefahren und da wirklich, also ganz oft, kommt zu uns zum Essen.
So, also
kommt,
echt?
Ja, also kommt zu uns, das, dann schaffst du es noch. Oder, und also auch aus wirklich, aus, nicht aus einer Floskel heraus, sondern wirklich sehr ernst gemeint, kommt zu Essen. Und das ist auch in Palästina auch ganz oft passiert. Wir sind ja viel mit dem Bus auch gefahren oder so Vans von A nach B. Und dort ist ein eingestiegen, ausgestiegen. Mir war immer nicht ganz klar, wieso ist jetzt hier eine Haltestelle. Und man kommt dann mit Leuten ins Gespräch. Und ganz oft kommt so, hey, seid mein Gast und bleibt bei uns und irgendwie übernachtet, wisst ihr, wo schlaft ihr denn? Und wo wir so erstmal so, okay, also wenn mich jetzt jemand im Bus fragen würde in Berlin, komm zu mir zum Essen, würde ich sagen, hä, sag mal, okay, ja, können wir machen, aber es ist so, es wäre sehr ungewöhnlich. Und dort war es anfangs natürlich auch ungewöhnlich, ungewohnt, aber dass sich das so häufte, und so lernen wir auch die interessantesten Menschen auch kennengelernt. Weil wir hier und da dann einfach auch mal mitgegangen sind oder einen Kaffee getrunken haben. Und das war schon, ja.
Also würdet, also ich meine, brauche ich euch, es ist jetzt mehr so eine rhetorische Frage, aber würdet ihr wahrscheinlich sagen, dass das, also die Idee, diese Unternehmensidee umzusetzen, wahrscheinlich auch einfach ja, sozial und menschlich extrem bereichernd ist, oder?
Total. Ja, also auf jeden Fall. Das waren viele, viele Geschichten und Begegnungen, die wir da hatten und die uns widerfahren sind. Das hätten wir, also wenn ich weiter in meinem Beruf geblieben wäre, hätte ich das in der Fülle und Hülle nicht gehabt. Nee. Ja.
Und was ist so der Blick in die Zukunft? Ich meine, wir haben ja jetzt, gut, das letzte Jahr war jetzt alles ein bisschen anders bei allen von uns, aber was habt ihr noch vor mit Conflict Food? Also so wie ich das, soweit ich es mitbekommen habe, glaube ich, ist schon die Idee, auch diese Eventgeschichten oder dieses Storytelling noch stärker hierzulande auszubauen, oder?
Das Thema Events war natürlich wahnsinnig schwierig jetzt die letzten anderthalb Jahre. Wir hatten ein großes Event vorbereitet im März 2020, das uns natürlich aufgrund der Pandemie um die Ohren flog. Kurzfristig vorher mussten wir es absagen. Das war doch ein Jahr Vorlauf. Wahnsinnig viel, viel Arbeit und Liebe floss in dieses.
Da wäre ich als Pikerson dabei gewesen.
Ja, da warst du dabei gewesen. Das war
eins von den vielen Events, die dann abgesagt wurden. Ja.
Da waren wir natürlich alle mal in der Schockstarre und hatten uns versucht, so neu zu erfinden, wie machen wir weiter, Online-Event oder wie auch immer. Also bei Events ist bei uns momentan mal die Luft raus und wir schauen, wie es sich jetzt wieder stabilisiert. Wie ist die Lage vielleicht im Herbst oder im Winter? Dann haben wir natürlich wieder große Lust, auch wieder Veranstaltungen umzusetzen.
Ja, wir kennen ja hier auch so viel. Also wir kennen dich und wir kennen auch ganz viele andere, die sich mit dem Essen beschäftigen, mit nachhaltigem Essen und mit Esskultur. Und da das ist immer spannend, dass dann einfach auch nicht nur in Form eines Produkts, was wir jetzt haben, zu erzählen und zu transportieren und zu zelebrieren, sondern einfach auch in Form von Events und Menschen auch live begegnet, sich austauscht.
Gerne. Ja, ihr hattet so ein tolles Event, das war aber schon 2019 hier bei der Markthalle mit dem
Kabul.
Also genau. Magst du das noch kurz erzählen?
Kabul, das war 2019.
Ja,
ich glaube, ja.
Das war das Jahr, wo ich so viel gearbeitet habe, deshalb habe ich es verpasst.
Das war genau im Zuge von der Stadtland Food, also ein Festival, was die Markthalle 9 unregelmäßig ausrichtet, mit unterschiedlichsten Ständen und Aktionen. Und wir hatten dort zwei Tage lang den Club Kabul ausgerufen. Und die Idee war, ein Stück weit afghanische Esskultur und Gastfreundschaft zu zelebrieren und auch zu zeigen. Es gab afghanisches Essen, es gab Workshops und es gab auch, was wirklich ein Highlight war,
Es gab eine Live-Schalte, oder? Eine
Live-Schalte. Es gab, ja. Wir hatten einen Goldstandard.
Ich halt. Ich weiß zwar nicht da, aber...
Wir hatten einen Baucontainer aufgestellt, Gold angepinselt. Und du konntest in diesen Baucontainer reingehen. Es war am Ende des Containers innen eine riesen Leinwand, ja, mit einer Kamera versteckt. Und denselben Container hatten wir aufgestellt in Kabul und in Herat, in Afghanistan. In Kabul in der Musikschule und in Herat an der Uni. Und dort gab es auch jeweils diese Leinwand drin und die Menschen in Herat konnten zum Beispiel in diesen Container reingehen, sahen dort eine Video-Live-Schaltung hier von uns in Berlin,
lebensgroß,
1:1. Und man konnte in den Dialog treten, man konnte sich gegenseitig Fragen stellen, man konnte miteinander musizieren, miteinander sprechen. Wir hatten eine Jam-Session, eine musikalische mit der Musikschule Kabul und mit Berliner Musikerinnen und Musikern, genau. Und wir hatten,
die haben dann Ping-Pong gespielt, also die Musikschule in Kabul hat dann angesetzt, ja, und die afghanischen Künstler hier haben das fortgeführt und wieder hin und her.
Dann hatten wir einen Tisch an beide Leinwände gestellt und hatten somit die längste Tafel der Welt von Berlin bis Kabul simuliert.
Das finde ich echt so
hatten
eine
an
coole
beiden
Idee.
Seiten gegessen und miteinander gespeist. Genau, das war eine von vielen schönen Aktionen, die wir in den letzten Jahren hatten.
Wir hatten afghanische Musik, wir hatten von Slow Food Gäste, wir haben verschiedene Künstler eingeladen, also auch Kriegsjournalisten, die sich fotografisch mit dem Thema Afghanistan auseinandergesetzt haben, auch dort waren. Und eine afghanische Künstlerin gefeatured, die zwar auch viel im Ausland gelebt hat, aber auch sehr aktiv ist in Afghanistan, in der Kunstszene in Kabul. Das war sehr schön. Also Club Kabul war echt super. Ein paar Jahre davor hatten wir Palästina als Thema, Get Freake. Das war auch eine Markteinführung von Freake. Und jetzt hatten wir letztes Jahr, wie gesagt, dieses Good Food Collective, was ja leider abgesagt worden ist. Ein Zusammenschluss unterschiedlichster Akteure mit dem Ziel, ein nachhaltiges und soziales Ernährungssystem zu schaffen für alle. Was natürlich eine große Vision ist, aber wir haben da die unterschiedlichsten
Akteure. Ja, man braucht ja große Visionen.
Große Vision,
ne?
Genau. Und haben dann die unterschiedlichsten Akteure der Food-Branche zusammengetrommelt, von Produzenten und Konsumenten, aber auch und anderen Dienstleistern und aus der Politik und Wirtschaft und Gesellschaft, um sich auszutauschen. Aber das fand jetzt nicht statt, aber gut.
Ja, aber das sind einfach, also ich finde auch für die Hörer und Hörerinnen zu Hause, dass man so eine Idee hat, wie kann so ein Event ausschauen, und das kann ja auch irgendwann weitergehen, und dass man einfach, wie gesagt, einfach diese Kabul-Geschichte ist so für diese Verbindung, ne? Also das macht so viel aus, einfach, glaube ich, mit Leuten direkt in Dialog zu treten. Das
total
ist einfach so ein...
Das soll auch nicht folkloristisch sein, wir wollen ja nicht zur Schau stellen, es geht einfach um eine Begegnung und...
Ja.
Dass die Menschen sich kennenlernen und
und das macht ja was auch. Das macht ja was mit uns, dass wir einfach irgendwie in einer Zeit leben, wo wir dann eben Dinge nur über die Nachrichten oder nur über Social Media mitbekommen, ne? Und dass Menschen ja dadurch auch so manchmal auch so entmenschlicht werden oder so gar nicht mehr diese Verbindung irgendwie besteht und da irgendwie das Gegenteil zu bewirken auch.
Absolut,
ja. Ja, schön. Ja, ich schaue gerade mal auf die Uhr.
Wir haben gerade gesagt, wie lecker es hier überhaupt war.
Ja, schmeckt es euch, genau.
Ich esse hier die ganze Zeit.
Sehr gut, ja, genau. Also noch Platz für einen Nachtisch lassen. Ne?
Ich bin auch ganz geflasht von diesem Salatdressing.
Ja.
Wie hast du denn das so cremig hinbekommen?
Da ist Tahina drin. Ah, okay. Tahina und ein bisschen Orangenzeste.
Aber das ist so sahnig durch das Tahina.
Ja, das ist ein sehr gutes Tahina.
Ach so.
Könnte ich an der Stelle auch unbezahlte Werbung dafür machen. Nee, ich mache ja eh, das ist ja so lustig, ich mache ja eh mal Werbung dafür. Das ist ja dieses Königsteinmühle, Juwals Tahina, der hat in Bayern eine Mühle. Und das ist so meines Erachtens das einzige Bio-Tahina, das mir schmeckt, weil Bio ist oft so, die sind manchmal so ein bisschen bitter oder nicht so fein wie die man jetzt so im Mittleren Osten bekommt, und der macht das einfach gut, und ich bin da so ein bisschen süchtig, und und gibt es mittlerweile auch in der Markthalle 9 in Berlin zu kaufen, weil gab es lange, der ist halt hauptsächlich in Süddeutschland im Einzelhandel, aber also das macht es ein bisschen süchtig, kann ich euch ein bisschen was einpacken davon, weil ich habe einen 10-Kilo-Eimer.
Ja.
Mach ich euch ein Gläschen.
Sehr gerne.
Genau, was wollte ich sagen? Genau, Nachtisch gibt es gleich noch, aber das machen wir dann ohne Aufnahmegerät, würde ich sagen, weil dann können wir Teller tauschen und so. Ja, wir quatschen schon fast eine Stunde. Ich habe immer noch so 3,5 Fragen, die ich am Schluss allen Gästen stelle. Ich hoffe, ihr seid drauf gefasst oder auch nicht.
Oder auch eher nicht.
Genau. Also das eine wäre ganz einfach. Was war euer Lieblingsessen als Kind? Gernot?
Kartoffelpüree in allen Variationen.
Super. Ist lustigerweise eine der häufigsten Antworten.
Wirklich?
Und ist bis heute, glaube ich, mein Lieblingsessen. Ja, cool.
Oh, war ja.
Essen nicht?
Nee, ich habe als Kind, also ich esse tatsächlich alles sehr gerne.
Okay.
Aber ich habe meine Lieblingsfrucht.
Ja.
Zählt das?
Okay, ja.
Ich esse nach wie vor und als Kind auch Himbeeren sehr gerne.
Ah ja, ja. Cool. Genau, die nächste Frage wäre, was ist dein Lieblingsessen jetzt? Also du hast ja schon gesagt, wenn du dich für eine Küche entscheiden müsstest, wäre es die afghanische
Küche. Ja.
Es ist, finde ich, auch immer super schwer, das irgendwie einzugrenzen. Aber man hat ja manchmal so ein Feel-Good-Essen, das man irgendwie... also mir wäre es tatsächlich der Kartoffelbrei.
Kartoffelbrei ist nie verkehrt, aber die italienische Küche, und ich denke da jetzt mal so entweder Richtung Pasta oder auch Richtung Pizza. Ist auch so ein viel gutes Essen.
So eine richtig gute Pizza ist echt, kannst du auch nicht sagen. Also wenn es die afghanische Küche nicht gäbe, dann Pizza.
Sehr gut. Was wärt ihr für eine Frucht, wenn ihr eine Frucht wärt? Die lustige Überraschungsfrage. Nicht zu lange nachdenken.
Ein Apfel, auf jeden Fall ein Apfel.
Eine rote Paprika.
Als Frucht ist...
Achso, als Obst. Natürlich. Achso,
Obst, ja.
Achso,
ich habe gerade überlegt, ne, weil ganz viele Gemüse sind ja auch Beeren
Genau.
Und so.
Was
und ich weiß so, ah ja, um die Ecke
wieder.
Du kannst auch eine Gemüse...
Ja, genau. Also wenn es Gemüse und Frucht ist, dann ist es die rote Paprika. Ansonsten bin ich tatsächlich die Himbeere.
Sehr gut. Habt ihr sowas wie ein Lebensmotto oder so ein Leitsatz oder sowas? Was so, wonach ihr lebt? Das ist auch die letzte Frage.
Ja, vielleicht sowas wie einfach ausprobieren, neugierig bleiben, jung bleiben.
Ja,
sowas. Drei Sachen reichen. Nee, klingt
ist
gut.
Ist ja alles eins, ein bisschen. Ja. Neugierig bleiben.
Bewegung bleiben.
Die Neugier nicht verlieren.
Finde ich gut.
Ja, in Bewegung bleiben und menschlich bleiben. Einfach die soziale Komponente auf jeden Fall im Fokus haben. Das ist ganz wichtig.
Cool. Ja. Vielen Dank für das Gespräch. Wir essen jetzt gleich noch den Nachtisch.
Yes.
Und ich hoffe, es hat euch auch so gut gefallen. Und wir freuen uns natürlich wie immer über Bewertungen. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben. Und ich wünsche viel Spaß bis zum nächsten Mal in Hoffmanns Küche.
Bis zum nächsten Mal in Hoffmanns Küche. Bleibt gesund und esst was Gescheites.